Hallo zu unserer nächsten Show, ein Wochenrückblick, und heute haben wir den 25. August 2018 und ich stelle kurz alle Beteiligten vor. Das ist zum einen der Phil.
Hallo.
Die Maria.
Hallo.
Und der Luke.
Hallo.
Und ich bin Jörg. Hallo. Wie immer seid ihr herzlich dazu eingeladen, uns anzurufen und mitzuchatten. Der Hörer sitzt aktiv, genau. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, wir wollen heute einen kleinen Wochenrückblick machen. Einen Titel habe ich etwas allgemeiner verfasst, das Bröckeln der Wirtschaft, weltweite Brände und Beben und andere Themen. Und zu diesen ganzen Themen haben wir uns vorgenommen, ein bisschen was über Syrien zu sprechen, halt was da gerade abläuft, dann ein wenig über die Flüchtlingssituation in Deutschland oder ein ganz besonderer Fall, der vor wenigen Wochen hier geschehen ist. Dann wollen wir über Alex Jones sprechen, oder besser gesagt über die Facebook-Zensur, die über Alex Jones niedergegangen ist. Dann ein wenig über die Wirtschaft, wie der Titel sagte, halt da vor allen Dingen die Lira in der Türkei und auch das Angreifen das mit dem Dollar und halt Russland, was gerade stattfindet oder ein bisschen Medien ist. Dann wollen wir ein wenig über die Gesellschaft reden, was da wieder so Verrücktes geschehen ist. Und natürlich, ja, was gerade, ich denke mal, in vielen Bundesländern der Fall ist, halt Erdveränderungen. Zum einen diese große Hitzewelle oder die als riesige Hitzewelle dargestellt wurde. Dann natürlich darauf folgend oder damit zusammenhängend, dass so viele Waldbrände entstanden sind oder vermutlich durch diese Hitze. Und halt auch viele Erdbeben, die in den letzten Wochen geschehen sind. Also das ist erstmal so der ganz grobe Überblick, den wir heute behandeln wollen. Genau, aber erstmal gehen wir von Wetter nach Syrien. Und ja, Was gibt es da momentan für aktuelle Nachrichten? Was ich heute gelesen habe, oder zumindest nur die Überschrift, war halt, dass in Russland, die Weltbevölkerung warnt, dass in nächsten Wochen oder in nächster Zeit irgendwann halt wieder Angriffe stattfinden können, die halt dann wieder als Chemiewaffenangriffe von Assad sein könnten, oder zumindest, dass die wieder in diese Richtung ausgelegt werden. Das ist zum Beispiel ein ganz großes Thema wieder, was wir in den letzten Monaten immer wieder hatten, dass Assad mit etwas beschuldigt wird, was überhaupt keinen Sinn macht, was wir auch mehrmals behandelt hatten, weil es macht keinen Sinn, wenn er sein eigenes Volk kaputt macht, vor allen Dingen dann, wenn er eben den Krieg so gut wie gewonnen hat, oder man kann schon sagen, gewonnen hat. Warum sollte er sich das selber das eigene Bein stellen, damit er hinfliegt? Und genau, ja, genau. Ja, Phil, hast du was dazu zu diesem Thema?
Das Interessante ist halt bei diesem Mal, die Russen haben in der Vergangenheit immer wieder vor solchen Angriffen gewarnt, die vermutlich von den Terroristen, die von den USA unterstützt werden, durchgeführt werden. Aber dieses Mal hat sich eben das Verteidigungsministerium ziemlich genau ausgedrückt und hat eben auch die potenziellen Täter genannt, die hinter diesem Angriff, der irgendwie jetzt gerade in Planung zu sein scheint, stecken, und erwähnt halt explizit die britischen Geheimdienste und dass die USA, Großbritannien und Frankreich schon ihre Militärgeräte in Bereitstellung um das Land platziert haben, um eben einen Angriff durchzuführen auf eine Provokation, die wieder auf einen Chemiewaffenangriff.
Okay, also ist diesmal in eine Nummer komplexer. Das heißt, es wird ein inszenierter Angriff durchgeführt, der aussieht wie ein Chemiewaffenangriff. Zumindest die Medien werden das wieder behaupten. Und die sind dann bereit für einen Gegenschlag, sage ich mal.
Ja, das haben wir ja schon ziemlich oft gesehen in der Vergangenheit. Also nicht nur in Syrien, sondern auch im Irak, in Afghanistan und ganz vielen anderen Ländern. Aber dieses Mal ist halt interessant, dass die russische Regierung so direkt die Täter im Vorhinein nennt und explizit eben die Briten, also der britische Geheimdienst.
Ah, das ist interessant, ja. Da war auch vor wenigen Monaten oder vor mehreren Monaten halt auch, dass sie halt einige britische Soldaten festgesetzt haben. Gerade vor, ich glaube, es war vor einem Chemiewaffenangriff gewesen, oder es war sogar Spezialeinheiten gewesen, die halt in Syrien festgenommen wurden oder festgesetzt wurden. Mhm. Und da ist es natürlich auch, wenn solche Angriffe stattfinden, ist natürlich auch immer die Spekulation, wollen sie vielleicht auch noch Leute mit rausbringen, die was inszeniert haben, dass die halt eine Rückendeckung haben. Wäre durchaus möglich, dass durch diesen Gegenschlag, sage ich mal, der Mit kommunistischen Alliierten? Nee, Alliierten. Der bösen westlichen Mächte.
Ja, die Wertegemeinschaft, die westliche Wertegemeinschaft.
Ach ja, die Wertegemeinschaft, okay. So.
Die Pseudo-Wertegemeinschaft.
Ja, das, ja, das ist, glaube ich, besser. Pseudo-Wertegemeinschaft. Genau. Und da war doch jetzt noch was gewesen, was ich gelesen hatte, dass auch Hubschrauber Waffen abgeliefert haben, oder?
Da ging es nicht um Syrien, sondern da hat eben auch die russische Regierung darauf aufmerksam gemacht, dass in Afghanistan Hubschrauber rumfliegen, okay, die nicht gekennzeichnet sind und den IS-Terroristen und der Taliban Waffen, also den Waffen liefern, ja, und dass die NATO dabei zuschaut und überhaupt nichts unternimmt. Und dann haben sie halt die Frage gestellt, warum ist das denn überhaupt so? Da haben sie zwar nicht direkt den Täter genannt, aber das ist, glaube ich, recht offensichtlich, wer da dahinter steckt. Also, ja.
Und die Waffen können ja schnell wandern, könnten auch nach Syrien gehen und so weiter und so fort. Hm. Ah ja, und dann gab es auch noch was von Lavrov. Lavrov entblößt geheimen UN-Befehl, ein Wiederaufbauverbot für Syrien.
Ja, das ist ein interessantes Thema. Also bei der UN scheint es anscheinend ein Geheimdokument gegeben zu haben, das unter den Ländern rumgereicht wurde, das eben darauf abgezielt hat, dass man dem syrischen Land nicht dabei helfen soll, die Wirtschaft und die Infrastruktur wieder aufbauen zu lassen, sondern eben nur in Anführungszeichen humanitäre Hilfe zu leisten.
Okay.
Und das ist ja auch das gleiche Thema, über das sich dann hier in Deutschland die Politik und die Medien aufgeregt haben, als Putin, ich glaube vor einer Woche, Merkel überraschend getroffen hat und eben den Vorschlag gemacht hat, dass die Europäer doch Syrien wirtschaftlich helfen könnten und dass das Land eben wieder auf die Beine kommt, damit eben die Flüchtlinge, die wieder nach Hause wollen, war ja auch eine andere Nachricht, die Russen offenbart haben vor, ich glaube vor 2 Wochen, dass eben 1,7 Millionen Syrer den Wunsch geäußert haben, in verschiedenen Ländern, darunter auch Deutschland, in Deutschland waren es mehrere hunderttausend, wieder ins Land zurückkehren zu wollen. Ja. Und auch diese Nachricht ist nicht wirklich von der Politik aufgegriffen worden und auch nicht von den Mainstream-Medien.
Okay, aber Assad hat zum Beispiel auch vor mehreren Wochen gesagt, dass er halt eigentlich den Westen nicht einladen möchte, dass sie dort einen Wiederaufbau betreiben. Ja. Ist nicht verwunderlich.
Verständlicherweise, denn der Westen ist ja dafür verantwortlich, dass das Land jetzt so aussieht, wie es aussieht. Ich glaube, die Russen haben einfach nur auf das Offensichtliche hingewiesen, dass eben das vielleicht sinnvoll wäre, anstatt das Land weiterhin zu versuchen, also im Land zu versuchen, Assad loszuwerden, das noch weiter zu destabilisieren und vielleicht einen Krieg anzufangen, dass vielleicht eine sinnvollere Lösung wäre, eben Gelder in die Richtung des Wiederaufbaus fließen zu lassen, dass eben nicht nur Syrien wieder einigermaßen stabil wird, sondern eben auch die Flüchtlingskrise in Europa sich ein bisschen weniger schwer gestaltet, also
so schwer auswirkt, ja. Und die logistischen Systeme belastet.
Ja, also es ist natürlich, wie wir schon mehrmals hatten, halt eine total sinnvolle Strategie, natürlich dort das Land wieder zu reparieren oder halt die Möglichkeiten zu schaffen, dass einfache Flüchtlinge wieder zurückkehren können, weil dort herkommen sie und das Bestreben von sehr, sehr vielen wird auch sein, halt dort einfach wieder zurückzugehen und halt letzten Endes halt die Ursache zu bekämpfen, also was der Putin erfolgreich gemacht hat in den letzten Jahren mit seinen ganzen Luftschlägen, die er gemacht hat, oder halt auch strategischen Hinweisen, und dass er eben jetzt dort das Land wieder aufbaut, dass halt die Menschen zurückkehren können, dass es einfach sicher ist. Und es ist auch ein Zeichen, wenn die wissen, jetzt wird wieder was aufgebaut, dann fühlen sie sich halt auch ermutigt, halt auch wieder zurückzugehen, weil einfach eine gewisse Sicherheit wieder vorherrscht und halt die Terroristen zurückgeschlagen wurden.
Ich habe den Eindruck, also dass manche Flüchtlinge hier auch irgendwie, also fehl zu informiert sein scheinen, also was jetzt gerade in Syrien los ist, also dass sie sich eben noch nicht, dass sie dann trotzdem sagen, nee, wir bleiben in Deutschland, bei uns daheim ist es nicht sicher, wir wollen uns hier eine Perspektive aufbauen, oder welchen Eindruck habt ihr?
Dazu muss man wissen, dass die Flüchtlinge, die hier sind und die vielleicht auch ausgereist sind aus Syrien, auch nur ganz normale Menschen sind, die auch nur Medien lesen. Und wenn sie hier in Deutschland sind, werden sie wahrscheinlich auch die normalen Medien lesen und denken sich wahrscheinlich dann auch, dass das vielleicht nicht so ist, wie es, also wie es die Russen darstellen.
Ja, und ich glaube auch, dass ein Punkt ist, dass dieses Narrativ halt so verquer ist, ne? Dass Assad ist halt der böse Diktator, der seine eigene Bevölkerung abschlachtet und Russland hat quasi den Krieg da eskaliert und
Genau.
angezettelt. Also dieser ganze Schwachsinn und dann liegt natürlich der Schluss, naja, wir können da jetzt nicht doch noch Geld reinstecken und denen helfen, sozusagen dem bösen Assad und den bösen Russen noch helfen aufzubauen, was die eigentlich kaputt gemacht haben. Ne? Also es ist völlig absurd, aber ich denke mal, dass so die Denke bei manchen dann ist. Ne?
Das ist tatsächlich genau die Denkweise, die in den Medien dann aufgebracht wurde, zum Beispiel in der Welt, dass eben Putin dafür verantwortlich ist, nicht nur indirekt, sondern direkt, dass das Land überhaupt so destabilisiert wurde und dass man, warum soll man jetzt zahlen dafür, was Putin angerichtet hat?
Also
Und
vollkommen, vollkommen verquer und vollkommen 100, um 180 Grad herumgedreht, was eigentlich geschehen ist. Ja. Ja, also ich denke, das ist ein guter Schritt oder ein weiterer guter Schritt. Ist halt die Frage, was macht Merkel dann wirklich? Hat das Treffen geholfen oder verfällt sie sofort wieder ihren alten Mustern? Können wir halt nur abwarten, was sie am Ende macht oder
der Druck
Deutschland.
auf Merkel ist auf jeden Fall ziemlich groß von Medien und auch von eigentlich fast jeder Fraktion im Bundestag, dass man eben diesen Vorschlag von Putin nicht ernst nimmt. Es war, glaube ich, nur der Sprecher der AfD, der gesagt hat, dass das vielleicht ein vernünftiger Vorschlag von Putin ist. Alle anderen Parteien haben sich einheitlich dazu bekannt, dass das doch total irrsinnig ist, ein Land wieder aufzubauen.
Genau. Das hätte man da damals in Deutschland auch so machen können. Wir bauen Deutschland nicht auf. Wir machen nichts. Okay, es waren natürlich andere Verhältnisse und andere Situationen, aber trotzdem.
Ja, es ist halt einfach auch, es widerspricht halt dem gesunden Menschenverstand, weil es ist ja, also offensichtlich ist die Lösung, dass es einfach dort wieder besser wird und die Flüchtlinge dort
Ja.
zurückkehren können. Das ist für alle Beteiligten die
Das
perfekte
Beste.
Lösung. Das
Ja.
ist doch eigentlich völlig klar. Also, dass man überhaupt dagegen sein kann, zeigt schon eigentlich die Pathologie dieser Leute, ne? Also, ja,
Ja,
da fällt
die
ja nichts mehr
machen
zu ein.
also nur verkehrte Welt fällt einem
Ja.
ein, weil die wirklich alles ganz genau umdrehen.
Ja.
Also da kann man sich echt als Faustregel merken, also drehen sie alles um, also was ihnen in den herkömmlichen, also so in diesen großen Medien präsentiert wird. Also nicht nur in Bezug auf Syrien, sondern halt eben auch auf viele andere Dinge.
Oder einfach die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass eben genau das Gegenteil der Fall sein könnte, aber nicht so sein muss, aber vielleicht aus dem Blickwinkel erstmal erforschen, anstatt
Ja.
einfach den Medien zu glauben.
Dass man versucht, beide Perspektiven einzunehmen und dann vielleicht auch die Nuancen besser erkennen zu können,
Wobei es
die
hier ja
sich
nicht
dann auch.
wirkliche Nuancen gibt, weil es einfach von Anfang
Ja,
an
also
eine Propaganda ist, die auf einer
das
Lüge
stimmt.
basiert und dann auf der
Also
nächsten weitergeht.
im Fall Syrien stimme ich dir da auf jeden Fall zu.
Genau, und dann mal gerade über Flüchtlinge sprechen. Gab es jetzt vor ein paar Wochen auch einen Fall hier in Deutschland von dieser Aschwak-Talo. Ich weiß nicht, vielleicht haben es einige von euch gehört. Aschwak-Talo ist halt selber, glaube ich, 2015 nach Deutschland gekommen oder spätestens 2016. Die gehört halt dieser Minderheit einer Jesiden an, die halt verfolgt wurden und werden halt in Syrien, vor allen Dingen halt durch die Terroristen oder sogenannten Oppositionellen, wo es einfach Terroristen sind. Und ja, geschahen halt auch oder sehr, sehr vielen sehr schlimme Sachen, dass sie entweder versklavt wurden. Und das beinhaltet natürlich alles Schreckliche, was man sich jetzt dazu vielleicht besser nicht ausmalt, was man halt als Sklavin machen muss sozusagen. Und die ist halt nach Deutschland gekommen und war dann auch ein Waiblingen gewesen. Und dort ist es tatsächlich weil ich vorhin gerade Sklaven sagte, oder den Mann begegnet, der sie als Sklavin gehalten hat. Und das muss man sich mal überlegen. Sie
Der
kommt
hier
halt,
als Flüchtling hergekommen
der
ist,
hier als
oder?
Flüchtling hergekommen ist. Und sie hat halt auch die Vorstellung gehabt, so wie viele, viele andere Flüchtlinge auch, die sind hier in Deutschland sicher, hier passiert mir halt nichts und dann begegnet sie halt ihren eigenen Entführer und Vergewaltiger. Und
Der
schon
sie auch
ziemlich
noch an.
erschreckend.
Ich glaube, der hat sie auch noch selber angesprochen, oder?
Ja, sie
Kann
hat
das
auch
sein?
erstmal, er hat den zwei, dreimal gesehen, er hat es ignoriert, weil so berechtigt, okay, der kann ja jetzt nicht hier sein, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, ich bin hier in Deutschland, da ist alles sicher. Und dann hat sie, glaube ich, eine Lehre angefangen als Friseurin, hat dort gearbeitet oder als Lehrling und er hat sie halt dann dort direkt angesprochen, dass er sie kennt. Und sie meinte, nee, doch, ich kenne dich, ich bin der und der. Und dann, ja, kann man sich halt vorstellen, was in ihr vorging, wenn, als er dann seinen Namen gesagt hat. Ja, was das für Erinnerungen geweckt hat. Und sie ist halt dann, ja, bekannt geworden dadurch, dass sie halt ein Video gedreht hat und halt genau diese Äußerungen oder was ihr halt geschehen ist, halt erzählt hat in diesem Video. Und sie ist dann, glaube ich, zurück in Irak geflüchtet, wo sie auch wieder nicht sicher ist. Also eigentlich hat sich ganz Zustand verschlimmert und die deutschen Behörden, weshalb auch immer, konnten oder haben einfach nichts unternommen. Oder das Problem ist halt noch weit ergreifender, wie wir es hatten, dass einfach durch diese Willkommenskultur, die wir am Anfang hatten, einfach so viele Flüchtlinge reingekommen sind, die eben auch Terroristen sein können. Aber natürlich müssen wir da halt immer auch immer einen Unterschied machen. Auf keinen Fall sind alle Flüchtlinge alle Terroristen, auf gar keinen Fall. Aber es gibt halt einen gewissen Prozentsatz, die einfach Terroristen waren und die mit reingeschwappt sind, weil eben niemand richtig überprüft wurde oder hat schon vorher Dokumente beseitigt wurden und keine
Ja.
Rücksprachen gab und so weiter.
Also ich finde den Fall eigentlich echt faszinierend, weil der zeigt eigentlich diese ganze Problematik mit den Flüchtlingen, wirft da ein ziemlich gutes Licht darauf, weil, also zum einen glaube ich, ne, kann man jetzt den Behörden oder der Polizei jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Ich meine, was sollen die machen, wenn jemand, sag ich mal, sagt, okay, der und der ist ein Terrorist in Syrien oder im Irak gewesen und hat mich versklavt. Ich meine, wie soll man das überprüfen? Und also das ist natürlich, und es ist ja auch kein, was für eine Anklage soll denn da lauten, ne? Also das ist natürlich schwierig, aber was, glaube ich, das eigentliche Problem ist an der ganzen Geschichte, ist das, was du auch schon angesprochen hast, ne? Also diese Ideologie einfach, ne? Also diese Willkommensideologie, dass es irgendwie toll ist, je mehr Flüchtlinge, desto besser und es gibt gar kein Problem. Und auch diese, natürlich auch diese Ignoranz, was die Situation vor Ort angeht, ne? Also dieses Schönreden der Rebellen und einfach nicht sehen wollen, dass da einfach die schlimmsten Terrorstaaten errichtet wurden. Also vom IS und den ganzen Gruppen, die alle genauso sind. Und also es zeigt einfach, wie ideologisch verblendet die ganze Bevölkerung und Politik ist, was diese Fragen angeht. Und wie berechtigt natürlich auch Forderungen sind, sage ich mal jetzt von der AfD oder so, dass man halt sagt, also jetzt, hey, wir müssen da einfach mal hingucken, ne? Also man kann jetzt nicht so tun, als gäbe es da kein Problem. Wir können nicht einfach irgendwie über 1 Million Leute reinlassen und so tun, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern zumindest muss man mal wirklich ganz genau schauen, wen lässt man rein, welche Kriterien gibt es da, welche Obergrenzen, wie viel auf einmal ist denn überhaupt irgendwie, klappt denn noch? Weil ich meine, es ist ja logisch, wenn man innerhalb von ein paar Monaten, sag ich mal, 1 Million Leute rein ist, wie soll man denn da irgendwas überprüfen? Das geht ja gar nicht. Also ich finde, das ist ein ganz interessanter Fall, der wirklich wie so ein Prisma dieser ganzen Flüchtlingsproblematik, ne, darstellt.
Das ist halt wirklich nur ein Einzelfall und die grauen Zahlen, die dahinter stecken, sind uns ja gar nicht bekannt, was da noch alles geschehen ist und wie viele Terroristen jetzt hier sind oder auch wie viele halt auch vergewaltigt wurden und so. Das werden riesige Zahlen sein und ja, das ist halt das wirklich Erschreckende an dieser ganzen Geschichte.
Wisst ihr vielleicht, ob, also ich hatte irgendwo gelesen, es ging ja auch durch die Mainstream-Presse im Ausland, ne? Also ich glaube, auch so New York Times und CNN und sowas hat ja auch darüber berichtet, über diesen Fall. Aber war das denn in der deutschen Presse, also jetzt abgesehen von den alternativen Medien, irgendwo Thema?
Ja, also Ich habe mal mitbekommen, auch wie es jetzt meine Eltern mal Nachrichten gesehen haben abends. Da kam das irgendwie, ich glaube, Tagesschau oder ZDF. Da ging das durch und da ist auch das Video abgespielt worden.
Ah ja.
Ich habe aber nicht mehr so alle Details in Erinnerung, was da genau gesagt wurde, weil bin dann auch wieder in einen anderen Raum gegangen. Also ich habe mir das, glaube ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir das jetzt. Ich glaube, ich habe es auch nicht von Anfang an mitgekriegt oder so. Ja, also auf jeden Fall ist es in den großen Medien gekommen.
Ja.
Also ja, es war auf jeden Fall präsent. Also RT hatte auch darüber berichtet natürlich und es war auch in anderen Medien vorhanden gewesen, auch ganz allgemeine Medien, ja. Also es wurde jetzt nicht direkt totgeschwiegen oder so, auf gar keinen Fall.
Ja, nee, genau, weil es hätte mich nur mal interessiert, wie da so in den Mainstream-Medien, wie die Geschichte sozusagen dargestellt haben, ne?
Ja, also woran mich das halt eben auch denken lässt, also gerade eben diese Aussage von Seiten der Polizei ihr gegenüber, also dass dieser Vergewaltiger ja auch ein registrierter Flüchtling sei, genauso wie sie. Und die ganze Geschichte hier mit dem Typen, also der diesen Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gemacht hat, also wo die ja auch schon vorher wussten, also auch hier die Polizei, also Bundespolizei und was weiß ich, also der ist ein Terrorist, hatten den auch unter Beobachtung deswegen, aber dass man ihn halt eben trotzdem hat gewähren lassen.
Vielleicht auch bewusst bei manchen Fällen. Also da weiß man halt nicht, was da noch alles immer mit dahinter steckt. Ich denke mal, was Luke auch mit andeutete, ist auch ganz eindeutig eine Überforderung durch die ganze Situation. So viele Verbrechen, die geschehen, die jetzt nicht alle durch Flüchtlinge geschehen müssen. Aber auf jeden Fall gibt es halt auch einen
Genau.
Anstieg und das müssen auch alles sortieren und rechtliche Schritte einleiten. Und viele Sachen sind ja noch gar nicht geklärt, warum es ja auch zur Diskussion kam vor ein paar Monaten halt wegen Merkel und halt. Und Seehofer, das ganze Hin und Her, was da war, um einfach Gesetze zu schaffen, die nicht da sind. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass halt bei vielen Flüchtlingen, die auch wirklich gewieft sind, die das System ausnutzen wollen und halt auch bewusst auch einen Rechtsstaat gegeneinander ausspielen können, wenn sie halt Anwälte finden zum Beispiel und so. Aber solche Fälle haben wir halt überall, egal wo. Und ja, ist halt
Ja.
dann immer das Erschreckende, das zu hören und zu lesen.
Genau, man müsste es halt eben, man müsste sich auch überlegen, also wenn jetzt die Situation umgedreht wäre, wenn jetzt in Syrien solche Verhältnisse herrschen würden wie in Deutschland und in Deutschland solche Verhältnisse wie Syrien und viele Deutsche würden als Flüchtlinge also nach Syrien kommen, also dass dann wahrscheinlich die Probleme auch viel, also sehr oft ähnlich gelagert wären. Dass dann vielleicht auch viele Deutsche das syrische System ausnutzen würden und so weiter.
Es gibt auch viele Deutsche, die das deutsche System ausnutzen. Also, das findet man
Ja,
überall. Man findet überall Leute,
genau.
die schwarzen Schafe sind. Also, ja, man kann es
Ja.
halt niemals pauschalisieren. Das ist halt, ja, immer
Ja,
das
und ich glaube
Thema.
noch ein Aspekt ist auch, also wenn dann immer gesagt wird, ja, es sind ja, ist ja nur eine Minderheit oder so, die da irgendwie kriminell sind. Und das stimmt natürlich auch, also höchstwahrscheinlich, dass es nur wenige Leute sind, aber ich sage mal, wenn jetzt 1 Million Flüchtlinge kommen und davon sind 50.000 Terroristen oder 10.000, dann ist es immer noch ein riesiges Problem, über das man reden muss, ne? Das heißt ja dann nicht, dass das Problem nicht da ist, nur weil die Mehrheit der Flüchtlinge nichts Böses im Schilde führt. Das Problem gibt es ja immer noch. Und das ist eigentlich auch immer das Problem mit großen Migrationswellen, dass einfach diese Phänomene auftreten. Und es ist ja was anderes, wenn, sag ich mal, über einen langen Zeitraum immer wieder Leute kommen und auch aus verschiedenen Ländern Leute kommen. Und dann hat man, sag ich mal, eine Kultur in dem Land, die halt, die eine Kultur, die sehr stark ist. Es gab ja auch mal dieses mit der Leitkultur, wo sich dann auch alle aufgeregt haben. Aber wenn man sowas hat, ne, dann, und es kommen halt über einen langen Zeitraum nach und nach Leute aus verschiedenen Teilen der Welt, dann kann ja auch sowas entstehen wie ein Multikulturalismus oder ein. Ne, so Leute, die halt einfach unter der Leitkultur leben und sich auch ein Stück weit integrieren und anpassen und man hat dann aus verschiedenen Ländern halt Leute. Aber wenn halt ganz viele auf einmal aus einem Land kommen oder aus einer Kultur, dann ist ja klar, was passiert. Ne? Ich meine, dann leben die zusammen, dann sind da Kriminelle dabei, die natürlich auch keine Chance sehen dann irgendwie oder keine Lust haben, anders da irgendwie klarzukommen und dann gibt es halt diese riesen Probleme und das ist halt einfach so. Das kann man auch nicht verschweigen.
Das ist ja auch letzten Endes, sie kommen halt auch in eine ganz andere Welt. Also Syrien ist halt nun mal ein Volk für sich. Es gibt natürlich auch viele Splittergruppen innerhalb von Syrien, aber das ist einfach eine ganz andere Kultur. Und wenn jetzt hier sind, ist wieder eine ganz andere Kultur. Da muss es halt Probleme geben. Das ist, ja, ist einfach so. So pauschal gesagt. Genau. Ja. Also ich finde schon, politisch sollte da schon was gemacht werden. Und das heißt ja nicht hier, dass man jetzt jeden Flüchtling abschiebt oder so. Auf gar keinen Fall. Aber man muss halt einfach nach Lösungen und Wegen suchen. Und die müssen halt politisch diskutiert werden. Und es hilft halt nicht, diese Sachen einfach wegzuschieben. Jetzt sagen, oh Gott, du bist Nazi, jetzt sei ruhig, wir schaffen das einfach oder so. Mit dieser Mentalität, nee, wir brauchen einfach, es muss politisch diskutiert werden. Okay, wie das dann in der Politik wieder aussieht und wer da diskutiert, das ist wieder eine ganz andere Frage. Aber zumindest muss an den Problemen gearbeitet werden. Es geht halt nur, wenn man sich dran setzt und es nicht ignoriert. Zumindest meine Meinung. Genau. Gut, haben wir noch was zum Thema Flüchtlinge oder habt ihr noch was? Okay, weil dann würde ich einen kurzen Sprung machen. Hier liegt gerade. Machen wir noch am besten mal einen Sprung in die Türkei, weil es hängt halt auch ein bisschen mit Flüchtlingen zusammen und was da geschehen ist in den letzten Wochen. Da, also Türkei ist ja auch bekannt, die haben sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Das sind auch sehr viele Flüchtlinge, um das als Überleitung mitzuhaben, wo jetzt natürlich durch den Aufbau wieder viele zurückgehen können zum Glück. Aber Türkei hat jetzt auch ein anderes Problem bekommen in den letzten Wochen, dass vor allen Dingen die Währung der Türkei ziemlich abgestürzt ist. Hat von euch jemand was Spezielles?
Also vor dem Zeitpunkt, dass in der Türkei eben die Lira an Kraft verloren hat, ist ja im Iran was Ähnliches passiert, halt in einem viel größeren Ausmaß, basierend auf den US-Sanktionen, auf den neuen US-Sanktionen, die angeblich von Trump stammen, um eben das Land daran zu hindern, dass es eine Atombombe bauen könnte. Und eine ähnliche Situation hat sich dann, ich glaube, nur einige Wochen später in der Türkei entwickelt, dass eben die Lira an Wert verloren hat. Und mitten in dieser Zeit hat eben Trump zuerst getwittert, hat gesagt, ja, die Türkei, die verkauft den Dollar, das ist nicht gut, wir müssen jetzt Sanktionen verhängen, und hat eben Aluminium als Sanktionen, also höhere Zölle auf Aluminium und auf Stahl verhängt, was dann dazu geführt hat, dass der türkische Präsident Erdogan eben seine Bevölkerung dazu aufgerufen hat, ihre US-Anleihen und ihr Geld, was in US-Dollar vorhanden ist, doch zu verkaufen und lieber in Lira zu investieren, damit eben die eigene Währung gestärkt wird, dass sie nicht noch mehr den Bach runtergeht. Und in der Zeit hat sich dann, also danach, hat sich dann auch Erdogan ziemlich scharf gegen die USA geäußert, obwohl er nicht genau die USA explizit erwähnt hat, aber er hat eben gesagt, dass das praktisch eine Kriegserklärung ist und dass die Türken zu allem bereit sind, sollten diese Sanktionen weiterhin einfach willkürlich dem Land auferlegt werden.
Genau, weil bei jeder Sanktion ist ja das Problem, wen es trifft, dass es einfach die Bevölkerung trifft. Und
Ja.
das ist bei jeder Sanktion so. Die Obersten, selbst wenn es jetzt gegen ihre Regierung ist, wird es eher am wenigsten treffen. Natürlich trifft es sie auch, aber die allgemeine Bevölkerung ist halt davon am meisten betroffen, wenn es sobald zu einer Sanktion kommt. Genau, und was man könnte es halt auch dazu sehen, man kann Sanktionen halt einführen, um halt ein Land zu destabilisieren. Das wirkt sich natürlich dann auch auf die Regierung aus. Die v Bevölkerung wird wütend, sie will eine Änderung und so weiter und so fort. Und es hat wie so ein kleiner Dominoeffekt.
Das Brisante an der Sache ist halt auch, dass die Türkei ein großer Partner in der NATO ist und der Erdogan sich wirklich ganz deutlich gegen die USA ausgesprochen hat und sogar von einer Verschwörung gegen das Land gesprochen hat. Also er ist der Meinung, wahrscheinlich auch viele andere Politiker, dass das eben vom Westen gesteuert ist, um eben das Land zu destabilisieren. Und es hängt vielleicht damit zusammen, dass das Land eben in den letzten Jahren sich versucht hat, ein bisschen Richtung Osten zu bewegen, also Richtung Russland, und seine Militärgeräte dort zu beziehen und dort vielleicht auch bilaterale Beziehungen aufzubauen.
Und Erdogan wurde ja nicht vor allzu langer Zeit wiedergewählt, oder?
Ja.
Das ist gar nicht so lange her. Ja, dieses Jahr sogar.
Mhm. Vor wenigen Monaten war das gewesen, wo er halt wieder bestätigt wurde und sogar mit einer großen Mehrheit, so wie ich es in Erinnerung habe. Ja.
Aber wenn die Leute ihren, den Falschen wählen, dann ist es ja keine Demokratie.
Ja, aus Sicht der westlichen Pseudowertegemeinschaft.
Mhm. Ja. Ja, wie in den USA.
Ja, genau. Also bei Trump, da gucken sie ja auch immer, ob sie einen Grund finden können, ihn irgendwie aus dem Amt zu hauen.
Mhm. Ja, man muss ja da auch immer aufpassen. Natürlich ist Trump halt einfach die Spitze von USA. Aber wie wir es auch in anderen Shows hatten, die Frage ist, wie weit kann er viele Dinge überhaupt kontrollieren oder was macht der Schattenstaat oder tiefe Staat dahinter? Was inszeniert der? Hinter was steht er wirklich und wo muss er ein bisschen Damage-Control machen, Sachen zu behaupten, die er vielleicht am Ende gar nicht vertritt? Das ist immer ziemlich schwierig oder sehr leicht zu verurteilen, dass man sagen kann, oh, der blöde Trump hat das wieder falsch gemacht und der hat das falsch gemacht. Aber das ist so ein großer Sumpf in den USA und er versucht da wahrscheinlich immer das Beste. Also vermute ich mal.
Also ich kann dir da sehr, auf jeden Fall zustimmen, weil ich denke da nämlich was Ähnliches, also dass er halt zwischen den verschiedenen Phrasen, auch was er so von sich gibt, dass er da mit Absicht rotiert, also damit er eben also durch seine Handhaber nicht wirklich fassbar wird. Ja. Und dass er dann halt nicht wirklich als nicht wirklich kontrollierbar wird. Also,
dass eingeschätzt er irgendwie sich wird, immer
noch so, genau, dass er sich dann, dass dann seine Handlanger halt nicht vorausberechnen könnten, also was sein nächster Schritt ist und ihm dann vielleicht in die Quere kommen.
Ja,
also ein definitiv. Strategisches Spiel, ja. Mhm. Das würden ihm wahrscheinlich viele auch gar nicht zutrauen, auch so durch die Art und Weise, wie er eben auch immer aufgetreten ist. Weil viele ihn da auch irgendwie so als blöde Jahren oder sowas ansehen und denken, der ist ein bisschen blöd in der Birne.
Ja, das führt uns eigentlich wieder zurück zu dem Thema, was wir die letzte Show ein bisschen behandelt haben, dass eben Trump nicht diesen Appeal hat wie ein Obama zum Beispiel, der sehr charismatisch war, der gute Worte gefunden hat, der Lügen sehr gut verkaufen konnte. Und Trump ist halt genau das Gegenteil, ist ein Geschäftsmann, sieht ein bisschen komisch aus und ja, ist nicht appealing für viele Leute in Amerika, die vielleicht auch ein bisschen auf Äußerlichkeiten schauen.
Okay, ich denke mal, das ist auch ein großes ein Zuspiel der Medien, halt, die ihn bewusst schlecht machen. Also man hätte das bestimmt bei Obama auch machen können, bloß hinter Obama standen einfach die ganzen Medien. Deswegen.
Ja, aber Obama war schwarz und er hat gesagt, ja, Change.
Ja, Change. Ja.
Und Hope. Und Hope.
Und ich glaube, seine tollen Worte sind sogar auch von jemand anderem verfasst worden. Bei den Reden, habe ich mal gelesen.
Na klar, ja. Die haben ja alle ihre Schreiberlinge irgendwo.
Gut ablesen konnte vom Teleprompter, das war.
Ja.
Naja, aber ein guter Redner war er halt schon. Ne? Das ist halt einfach, er konnte halt sehr theatralische Reden schwingen. Ne? Und ja.
Er war eine perfekte Puppe.
Das Problem ist halt, dass ein Otto Normalbürger, der jemand hört, der sehr gut reden kann, der charismatisch rüberkommt, dass man dann eben automatisch davon ausgeht, dass diese Person weiß, von was sie redet und dass sie ja vielleicht dann recht hat. Mhm. Und vor allem, wenn es dann eine Autorität ist.
Und es stimmt schon, dass halt einfach die Medien da eine große Rolle spielen. Also Trump wurde halt die ganze Zeit dämonisiert als der Hitler und weiß nicht was. Und bei Obama, ich erinnere mich noch 2008, das war schon beeindruckend, was die da für eine Kampagne losgetreten haben. Dann gab es irgendwelche Videos, wo er Basketball spielt und hier und das und jenes. Und man hat gedacht, ey, was für ein cooler Typ, dass der Präsident wird. Das ist ja gar nicht so wie die anderen, sondern der ist ja einfach cool. Und das haben sie schon echt clever gemacht. So.
Also die haben fast wie so eine Art Messias-Bild also aus ihm aufgebaut.
Ja, obwohl er tatsächlich dann eigentlich fast schlimmer war als Bush. Er hat, glaube ich, war in sechs oder sieben Kriegen aktiv beteiligt, hat mehrere angefangen. Und was hat Trump bisher für einen Krieg angefangen? Also ich kann bisher keinen aufzählen.
Ja.
Und dazu, damit gehört er zu den wenigen US-Präsidenten, die in dieser Zeitspanne keinen Krieg angefangen haben.
Und ja, er musste die Kriege oder muss die Kriege weiter ausbauen, die eben seine ganzen blöden Vorgänger angestiftet haben. Und das ist natürlich, diesen riesigen Sumpf trocken zu legen, geht natürlich nicht in ein Jahr, sondern es dauert Jahrzehnte und er braucht halt wirklich ein gutes Team. Und das wird halt überall angebohrt und angehackt, damit eben dieses Team auch zerfällt und er halt auch irgendwo kaputt gehen soll.
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es inzwischen eine One-Man-Show geworden ist, weil ich sehe jetzt irgendwie niemanden mehr im Team, der irgendwie noch alle Latten am Zaun hat.
Ja. Das ist die andere Seite.
Er und Twitter, ja. Sein einzigster Verbündeter. Noch. Das führt uns ja eigentlich direkt zum nächsten Thema, zu Facebook, stimmt, ja. Twitter und YouTube.
Mhm. Genau, vielleicht kurz noch, wollen wir noch was wegen Wirtschaft sagen, halt gerade wegen dem Dollar, gerade Russland, dass Russland halt sich immer mehr distanziert und klare Ansagen macht, was den Dollar betrifft.
Genau, also ich hatte dazu was, und zwar, dass Lavrov sich auch also über die US-Sanktionen gegen die Türkei geäußert hat und gesagt hat, also dass sich die USA nicht wundern müssen, also dass wenn sie halt immer Sanktionen verhängen, dass sich dann halt auch andere Länder also Schritte unternehmen würden, also sich vom Dollar abzukehren. Also die die Türkei, die hat ja bereits die eigene Bevölkerung aufgefordert, also Erdogan in dem Falle, US-Anleihen halt gegen Lira umzutauschen, also was ja schon, und auch Dollars und so weiter, was ja schon mal ein Schritt ist. Und nun hatten ja also die USA auch wieder Sanktionen, also gegen Russland verhängt. Und Russland hat nun auch also gesagt, dass es jetzt Schritte einleitet, also ganz konkret, also sich vom Dollar loszusagen. Weil jetzt einfach das fast zum Überlaufen gebracht ist.
Genau, das haben sie ja davor monatelang immer wieder angekündigt und haben immer wieder dem Westen und vor allem den USA gesagt, ja, wenn es so weitergeht, dann müssen wir uns wirklich vom US-Dollar lösen. Und jetzt hat eben die russische Regierung bekannt gegeben, dass sie jetzt eben den Taten folgen lässt nach den weiteren Sanktionen, die wieder auf Lügen basieren. Ja.
Und dass es auch nicht das einzigste Land bleiben wird, sondern dass wahrscheinlich dann jetzt, also die Türkei, kann ich mir vorstellen, also dass sie sich dann auch jetzt also noch weiter vom Dollar abwendet und dass andere Länder also dem Beispiel von Türkei und Russland dann folgen.
Ja, es sind eine ganze Reihe an Ländern, die sich, die zumindest angekündigt haben, dass sie sich vom US-Dollar lösen wollen, darunter eben auch China, eine ziemliche Großmacht.
Eine nicht zu unterschätzende Großmacht. Und natürlich als, ich vermute mal als Folge, hat es nämlich gestern auch seltsamerweise eine Zentralbank gebrannt.
In Russland.
Ja. In Russland, ja. Im dritten Stockwerk gab es ein Feuer.
Und ich glaube gestern oder vorgestern hat die Deutsche Bank eben auch angekündigt, dass sie die Beziehungen mit den Russen auf Eis legen will, wegen irgendwelchen komischen Gründen.
Ja. Also definitiv die Deutsche Bank, die soll sich schämen, wer dahinter steht. Ja.
Wir sollten eigentlich das Gegenteil machen und sagen, also Beziehungen mit Russland aufbauen und dafür dem Dollar auch noch einen Tritt versetzen.
Und mittlerweile hat sich ja auch dann Microsoft dazu entschieden, da jetzt in den USA ja auch wieder Wahlen stattfinden, Zwischenwahlen, glaube ich, ziemlich wichtige, dass eben die Russen diese Wahl wieder versuchen zu hacken.
Ah, natürlich.
Und da haben sie eine spezielle Unterorganisation in Microsoft, die das dann aufgedeckt hat, dass die bösen Russen jetzt schon wieder die US-Wahlen manipulieren.
Mhm. Was haben sie denn für Beweise?
Also die Beweise habe ich nicht gesehen. Also die präsentieren sie auch nicht.
Die haben einfach die Worte der letzten Medienpropaganda übernommen. Das waren die Russen.
Das war, glaube ich, so, dass irgendwelche Typen, von denen keiner weiß, wer, hat irgendwelche, hat so Spam-Websites.
Ah, zufällig aus Russland kommen.
Ne?
Ah ja, also okay.
So, So, weißt du, so ganz cheap, so Microsoft-Website nachgebastelt, damit man da dann irgendwelche Daten einträgt, die dann halt abgefischt werden. Also so die ganz billige Tour und dann und irgendwie, wie sich das dann irgendwie mit Russland in Verbindung bringen, über irgendeine IP, was natürlich auch völliger Quatsch ist und also es gibt keine Weise. Aber Microsoft hat direkt ein neues Produkt angepriesen, so ein Schutzprogramm für solche Sachen. Und
Echt?
also die Vermutung liegt schon nahe, dass, sag ich mal, die PR-Abteilung gesagt hat, hey, also wenn wir jetzt hier irgendwas davon erzählen, dass Russland was dann mit irgendwelchen Hacking-Seiten was zu tun hat, dann können wir sicher sein, dass sämtliche Medien 24 Stunden drüber berichten. Vielleicht wäre das eine gute Strategie. Also, ja.
Also Marketing. Die haben
Genau,
sind einfach
PR in
aufs
Zeiten,
Pferd mit
genau.
aufgesprungen und die versuchen jetzt
Ja,
Profit
PR
daraus zu
in
schlagen.
Zeiten der ja, Russophobie.
Ja.
Naja, aber das ist
Okay.
gar nicht so unabwegig, wirklich, weil
Nee.
solche PR-Abteilungen und Agenturen, die denken natürlich über solche Sachen nach, ne? So nach dem Motto, welche Themen sind jetzt gerade irgendwie hip und trendy und wo wird gerade viel berichtet und was können wir da machen und so. Also so ganz ja, unwahrscheinlich ist das gar nicht.
Ja, definitiv. Gut, vielleicht noch zwei andere Punkte zur Wirtschaft, was jetzt vielleicht nicht so viel bedeutet, aber um halt auf das Thema von Phil zu überleiten, ist halt auch, dass halt vor mehreren Wochen die zum einen die Aktie von Facebook ziemlich in den Keller gestürzt ist und auch von Elon Musk, seine Firma. Also Elon Musk, dieser große mit seinen Raketen und seinen Elektroautos. Das war halt auch etwas, ja, ist schon relativ wichtig, dass er gerade diese großen Firmen und gerade Mark Zuckerberg, dass seine Aktie ein wenig in den Keller wanderte. Und das bringt uns jetzt zu dem Thema Facebook und vor allen Dingen Facebook-Zensur.
Und nicht nur Facebook, sondern Google, YouTube,
Ach,
Twitter.
stimmt, die gehören ja, sind jetzt auch nicht die guten. Okay.
Ja.
Ja.
Also da geht es um den amerikanischen Talkshow-Host, der eigentlich über YouTube seine ganzen Videos rausgebracht hat und zig Millionen Views einkassiert hat pro Video. Also sehr viele Leute haben ihm gefolgt. Der war, glaube ich, in Amerika so ziemlich die Nummer eins in Sachen Verschwörungstheorien. Und er wurde halt vom einen Tag auf den anderen von diesen ganzen Großunternehmen, von Google, von YouTube, von Facebook, allen aus ihren Plattformen entfernt. Also komplett. Also die ganzen Leute, diese Millionen von Leute, die diesem Herrn zugehört haben, die haben jetzt gar keine Möglichkeit mehr, über diese Plattformen überhaupt auf ihn, auf seine Inhalte zuzugreifen. Und das wurde natürlich dann aufgegriffen und ja, das ist die Frage, ob das nur der Anfang war oder ob das ein Zeichen senden sollte an alle Verschwörungstheoretiker, weil ja Alex Jones eigentlich dafür bekannt war, dass er zwar zwischendurch schon ein paar richtige Sachen gesagt hat, aber im größeren Kontext in vielen Sachen einfach overboard gegangen ist. Wie sagt man
Ja,
das auf Deutsch?
einfach übertrieben hat.
Übertrieben hat und
Leute, folgt mir endlich! Ich ziehe in
genau,
den Krieg, ihr müsst alle mitkommen!
ja, so auf die Art. Er hat halt Verschwörungstheorien überall gesehen und wo sie auch nicht waren und war eben selbst vielleicht auch ein bisschen paranoide Persönlichkeit, was natürlich aber nicht diese Tat dieser großen Unternehmen irgendwie entschuldigt, die ihm sozusagen Recht gegeben haben für das, was er eigentlich schon seit Jahren sagt, dass da eine Verschwörung am Gange ist, gerade von diesen Unternehmen. Und das hat ihm, glaube ich, gleich am nächsten Tag oder die nächsten Tage über 5 Millionen weitere Followers, also auf seiner Webseite, beschert, was ja eigentlich sehr voraussehbar war.
Ja, also es hat das ganze Gegenteil produziert.
Ja, aber das Signal, das ist halt schon beängstigend. Also dann jemanden, weil er eben kontroverse Meinungen vertritt, also egal, was das jetzt für ein Schrei halt sein mag oder so, also jetzt hier im Fall von Alex Jones, also dann einfach runterzunehmen.
Ja, schon
Ja, also
erstaunlich.
ich finde es
Luke?
auch heftig, also und das ist auch, So ein bisschen, es gab ja dieses Zitat, ich weiß nicht mehr von wem das jetzt war, dieses Gedicht über die Nazi-Zeit oder
Ah
so, nach
ja.
dem Motto, zuerst haben sie die Kommunisten geholt und ich war ja kein Kommunist und deswegen war es mir egal und dann haben sie halt die Sozialisten geholt und ich war ja keiner und dann haben sie die Christen oder, ne, und dann geht es so
Ja.
weiter und am Ende war keiner mehr
Und
da, der mich verteidigen konnte. Und sie mich geholt haben. Und das ist ja auch so eine Sache. Ne? Ich meine, Alex Jones ist halt so ein leichtes Ziel, weil
Ja.
eigentlich die meisten Leute würden sagen, okay, das ist jetzt kein großer Verlust, wenn der nicht mehr rumschreit auf YouTube. Und das ist ja gerade das Gefährliche. Ne? Man fängt an mit so
Ja.
jemandem, wo man sagt, naja, okay, ist jetzt auch egal irgendwie. Ne? Und dann geht es halt weiter. Und irgendwann haben halt diese Konzerne, haben sie halt die Macht, einfach zu sagen, nö, also die Meinung gefällt mir nicht, die Meinung gefällt mir nicht. Und das ist natürlich schon extrem bedenklich. Und was ich halt auch glaube, und da muss ich immer so dran denken, auch an die DDR oder so oder an andere Systeme, wo es halt eben so eine starke Einschränkung der Meinungsfreiheit gab. Es ist ja nicht so, dass sag ich mal, in der DDR oder auch später in der späteren Sowjetunion oder so, dass da jeder sofort irgendwie in Gulag gesperrt wurde, der mal ein falsches Wort gesagt hat, ne? Sondern was halt, ich glaube, womit diese Systeme halt erfolgreich sind, ist halt mit dieser Angst einfach, ne? Dass die Leute halt überhaupt erst gar nicht bestimmte Dinge sagen oder sich einfach selbst zensieren, ne? Obwohl, ich meine, man kann ja nicht eine halbe Bevölkerung irgendwie in den Knast stecken oder so, ne? Also das geht ja gar nicht. Und deswegen, also und ich glaube, wenn jetzt durch solche Fälle wie Alex Jones und es gab ja auch andere solche Geschichten, die immer wieder hochkamen, nach dem Motto, die CIA hört hier irgendwie alles ab und was weiß ich und die Leute, ja, also die Gefahr ist, dass die Leute sich einfach überhaupt gar nicht mehr trauen, bestimmte Meinungen zu äußern. Die sind einfach tabu. Und das finde ich schon sehr bedenklich, dieses Signal, was dadurch gesetzt wird, ne?
Ach so, und das Zitat ist von Martin Niemöller.
Ja,
Und
richtig,
das,
genau.
genau, das ist von ihm. Genau, ja, auf jeden Fall. Das hat auch damals Hitler so gemacht. Das hat die Leute halt bewusst dann versucht haben, so wie Hitler zu denken und halt dann geschwiegen haben oder die Nachbarn überwacht haben. Er hat ja gar nicht so viele Spitzel gehabt, aber die Bevölkerung hat das halt dann alles mitgetragen.
Der Spitzel hat sich im Kopf entwickelt,
Ja.
also
Das
im
ist
Geistesgut.
und das geht ja halt heutzutage noch viel besser, weil es nicht nur die Goebbels-Schnauze gibt, sage ich mal, das Radio, so wie es genannt wurde, sondern eben wir halt auch unsere Facebook haben oder auch Twitter haben und alles andere, was man
Ja.
heute mit modernen Medien zählt.
Und die ja und eben diesen Mitmenschen-Effekt, also dass eben auch also die Mitmenschen also so einander halt zensieren.
Mir fällt dann nur ein, zum Beispiel Putin. Also ich getraue mir auch manchmal nicht offen über Putin zu reden, was ich über ihn denke, weil da könnte ja sein, oh Gott, du bist so ein Putin-Versteher. Aber
Ja.
genauso funktioniert es.
Dieses Wort allein, das ist immer noch ein Rätsel für mich.
Aber genauso funktioniert es. Es ist einfach erschreckend, wenn man das überlegt, dass man nicht mehr seine Meinung sagen kann oder nicht so, wie man es immer möchte, sage ich mal. Natürlich gibt es Momente, wo man es lassen sollte, das ist klar, aber man ist. Kann sich einfach nicht offen unterhalten, teilweise.
Das
Maria, du
stimmt,
wolltest noch was sagen? Hm?
man setzt immer so eine Schere im Kopf an, ne?
Ja. Schon nicht
Ja,
erschreckend.
genau. Ja. Ja, was die Zahlen anbelangt und so weiter, also von Menschen, also die jetzt tatsächlich in diesem Gefängnissystem, also von totalitären Regimen gelandet sind, da habe ich jetzt also auf dem englischen Zott einen Artikel gelesen, also wo halt eben also eingeschätzt wurde, dass die Zahl von Solschenizyn also tatsächlich nicht ganz so hoch war. Also im stalinistischen Russland, also wie
Okay.
Solschenizyn angegeben hätte.
Der
Also das ist.
Solzhenitsyn, der schrieb Gulag Archipelago. Das ist ein ganz, ganz berühmtes Buch. Oder sind mehrere Bände
Genau.
sogar.
Also zu Deutsch, dass der Archipel Gulag. Also ich glaube, drei Bände hat er.
Genau, richtig.
Ja,
Okay, ist
also es war
auch
halt
was.
nicht. Es war halt insgesamt noch mehr, als wie die USA heute hat an Gefängnisinsassen. Aber trotzdem halt weniger, also als Solzhenitsyn angegeben hat, also die Zahl von 60 Millionen. Das ist also was für mich also auch wieder halt diesen Angstfaktor bestätigt, also der durch solche Regime halt in die Köpfe der Leute eingebracht wird, so dass sie sich dann schon also selber zensieren, also eben aus Angst, sie könnten die Nächsten sein.
Aber 60, also hast du genau die Zahl im Kopf? Wie viel ist ungefähr? Also 60 Millionen ist ja schon eine Riesensuppe. Und selbst wenn es 40 Millionen wäre, wäre trotzdem
Also
riesig, meiner Meinung
das ist das, was also solche Nietzsche angegeben hat.
nach.
Also
Ja,
es
ich
ist
glaube,
also
die. Ja. Ich glaube, der Harrison hat ja auch
genau.
im Englischen, hat auch gerade einen Artikel drüber geschrieben, ne? Und ich
Genau,
glaube.
das ist genau der Artikel, den ich meine, Luke. Na?
Ja,
Okay.
genau. Nee, und soweit ich das in Erinnerung hatte, waren die Zahlen, die jetzt Solzhenitsyn verwendet hat, ein bisschen übertrieben, ne? Aber es waren trotzdem noch, also die Historiker sind sich einig, dass es auf jeden Fall unglaubliche Zahlen waren, ne? Unglaublich.
Und bei den Büchern von Solzhenitsyn geht es ja nicht primär eigentlich um die Zahlen, sondern eigentlich um das System, das sich
Systeme.
dort entwickelt hat. Dieses unterdrückerische System, wo jeder irgendwie Angst hatte, irgendwas Falsches zu sagen, dass er dann irgendwo landet oder dass er dazu gedrängt wurde, seine Familie zu verraten und so weiter und so fort. Und ja.
Ich glaube, ich habe auch mal gelesen, also dass es sehr viel um Quote ging. Also eine bestimmte Quote einfach zu erreichen, dass dann einfach jeder, den sie da irgendwie in die Finger gekriegt haben, also da reingepackt haben, dieses Gefängnis- und Gulag-System, um halt diese Abschreckung zu erschaffen.
Und es ist ihm erfolgreich gelungen. Auch zu
Ja.
damaliger Zeit schon. Ja.
Allerdings.
Genau, gut. Da haben wir gerade schon ein bisschen so die Gesellschaft andeuten, würde ich sagen, kommen wir kurz drauf, auf die Gesellschaft zu sprechen. Also es gab halt wieder leider einige Messerstechereien. Zum einen vor kurzem erst in Paris, dann in Barcelona, wo einer mit dem Messer losging. Und in Barcelona, wo war es in Paris? Einer von beiden schrie halt auch wieder Allahu Akbar. Und war dann wieder ein Terrorist. In Paris war es kein Terrorist. Und ja, also die Gesellschaft ist weiterhin nach wie vor ziemlich verrückt unterwegs.
Ja,
Und es
also
müssen
zu
nicht
dem.
immer Terroristen sein, die wirklich dahinter stecken.
Das ist richtig. Und sogar ist, da habe ich auch eine Anekdote dazu. Also ich bin mal bei mir in der Stadt mit der Straßenbahn gefahren und da waren halt so junge, jugendliche Flüchtlinge in der Bahn und die haben einfach so aus Spaß auch Allahu Akbar rumgeschrien in der Bahn, weil sie ein bisschen über Durst getrunken hatten oder was weiß ich. Und ich meine, da war ganz klar, dass sie jetzt nicht gleich irgendwie was rausholen und dann einen Anschlag in der Bahn zünden.
Und das Thema ist halt auch wieder so aufgeladen, dass man dann sofort Angst hat, um Gottes Willen und oh nein, oh nein. Und dabei sind es halt manchmal auch doch nur Idioten oder Nachahmer, die halt einfach mitziehen.
Oder einfach nur naive Jugendliche, die einen
Genau.
Scheiß von sich geben.
Ja, die ein bisschen Aufmerksamkeit wollen.
Genau, dann einen Fall habe ich noch, das ist, der ist zu mir ein bisschen ins Auge gestochen, ist zum einen halt, das waren zwei Fahrradtouristen und die glaubten halt, dass halt das Böse ein Fantasieprodukt sei und das halt so behaupteten und sagen, ja, alle Menschen sind gut und das ist eigentlich der Sinn und Zweck des Lebens. Und diese zwei Fahrradfahrer sind halt wirklich weltweit durch die Gegend geradelt und wurden halt dann leider in, ich glaube, oh Gott,
Tadschikistan.
ja, irgendwo im Osten, sage ich jetzt mal so grob, wurden sie halt dann leider umgebracht von halt irgendwelchen Leuten. Und das ist halt dann schon ziemlich erschreckend, einfach, dass sie halt einfach diese Naivität hatten. Natürlich ist es erstrebenswert, nicht alle Menschen sind böse. Aber es gibt halt wirklich einen Prozentsatz, den wir auch oft das hatten, halt die Psychopathen, auch wenn es jetzt in diesem Fall keine Psychopathen hätten sein müssen. Aber einfach, es gibt Menschen, die böse sind und die kann man nicht verneinen. Und nicht alle Menschen sind gut, obwohl es ein wirklich sehr, sehr großer Teil ist und die auch Gutes wollen. Und es war schon erschreckend, dass einfach die halt mit diesem Glaubenssatz halt durch die Welt radelten und halt dann, ja, denn genau dann das Gegenteil bewiesen wurde.
Ja, es zeigt auch, dass zu was Ideologie führen kann, ne? Eigentlich bis hin zum Tod. Also um es mal so hart zu sagen, weil wenn man einfach eine Ideologie hat und die Welt durch diesen Filter sieht, ne? In dem Fall halt, ja, alle Menschen sind von Natur aus gut und toll, Tja, dann kann einen das halt auch schnell mal beißen.
Ja.
Ja, oder richtig zum Verhängnis werden, wie bei den beiden.
Genau, das kommt halt leider immer wieder vor. Genau, dass eben die Welt nichts. Oh Gott, jetzt möchte ich nichts falsch sagen, aber dass es halt ja sehr viele schlechte Sachen auch gibt, aber es gibt natürlich auch sehr viele gute Sachen. Weil das Erstere, glaube ich, momentan vorrangig ist, dass es mehr schlechte Sachen gibt.
Ja. Ja gut, es kommt halt eben auch drauf an, also welche Dinge man betrachtet. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich bin froh, dass ich gesund bin oder dass meine Eltern gesund sind, dass meine Neffen gut gedeihen oder was auch immer, dann und man sieht das dann als gut an. Also da häufen sich die guten Dinge auch wieder. Das
Das
sind,
stimmt
glaube ich,
auch.
oft also viele Kleinigkeiten. Also die man jetzt auch im unmittelbaren eigenen Leben oder in dem Leben seiner Mitmenschen halt erkennen kann, also die auch gut sein können und
Ja,
die einen auch
definitiv.
dankbar sein lassen.
Dass man schätzt, was in der nächsten Umgebung ist. Richtig, ja.
Genau.
Okay, mir fällt gerade noch eine andere Nachricht ein, und zwar Skripal. Der war ja auch in den letzten Monaten sehr oft in den Medien, wo angeblich der Russe oder Putin höchstpersönlich die beiden vergiftet hat in einem Park in England. Und es war monatelang ruhig um die beiden. Also man hat nie so richtig wirklich was von denen gehört, außer dass, glaube ich, die Tochter wieder nach Russland gegangen ist,
Nein,
seltsamerweise.
nein,
Ist sie nicht?
nein. Die Tochter will nach Russland gehen, weil es ihr in Russland besser gefällt. Diese Nachricht ja alleine sollte ja eigentlich schon Mainstream-Medien irgendwie für Aufruhr sorgen. Warum sollte die Tochter von Skripal, die auch vergiftet wurde, angeblich von Putin höchstpersönlich, von diesem schlimmen System in Russland, warum sollte die nach Russland zurück wollen?
Ja, was will sie dort? Die haben sie doch vergiften wollen. In die Höhle des Löwens.
Vielleicht, das ist eine ganz schlimme Verschwörungstheorie. Vielleicht blickt ja die Tochter ein bisschen durch und sieht den BS, BS, ja, den
Den Mist.
Bullshit, den Mist, den die britische Regierung da verzapft hat, indem sie in Russland für was etwas in die Schuhe geschoben hat, was höchstwahrscheinlich die eigenen Geheimdienste gemacht haben und vielleicht denkt, dass sie in Russland sicherer ist.
Oh
Ja, und
je, wie kann das? Wie
wie kann
kann
das
das
sein?
bloß sein? Ja.
Ah, okay, die hat immer noch das Visa verneint bekommen von Großbritannien, die nicht irgendwie
Ja, die soll nicht aus dem
von der
Land
Tochter.
raus. Ja. Und da es ja, wie du gesagt hast, ziemlich still um die beiden geworden ist, also direkt nach diesem Angriff mit Novichok, einem Nervengift, das eigentlich sofort tötet, und zwar nicht nur die Person, die betroffen ist, sondern alle Menschen, die mit dieser Person in Kontakt treten, sind die beiden ja ziemlich glimpflich davon gekommen und haben eigentlich nichts Schlimmeres, eigentlich ist nichts Schlimmeres passiert, und dann ist es eben für Wochen, Monate ziemlich still um die beiden geworden, besonders um Skripal selbst, also um den Vater von der Julia. Nach einiger Zeit hat man dann von Julia indirekt was mitbekommen, weil eben Nachrichten veröffentlicht wurden, die angeblich von ihr stammten. Und jetzt hat sich eben die Familie der Skripals einen schlimmen Verdacht geäußert, weil sie eben immer noch nicht wirklich in Kontakt stehen mit dem betroffenen Herr Skripal, der sich ja in einem Krankenhaus in England befindet. Und sie vermuten eben, dass er gestorben ist, also tot ist. Und sie fragen sich ja eben auch, warum sie bis heute nicht wirklich in Kontakt mit ihm treten durften und eben auch keine Bilder veröffentlicht wurden von dem Skripal.
Ja, das würde ja ziemlich gut in den Plan einiger Geheimdienste passen. Wir beseitigen mal die Opfer, dass sie am Ende doch nicht die Wahrheit ausplaudern, so zufällig. Putin, nee, war das überhaupt nicht?
Die ganze Skripal-Sache ist wieder so eine Propagandawelle, die eigentlich so von A bis Z so viele Ungereimtheiten aufweist, dass man sich wirklich die Frage stellt, warum glauben so viele Leute daran? Warum?
Ja, ich glaube, es liegt halt auch daran, dass einfach dieser Quatsch von den Medien immer und immer und immer wieder wiederholt wird, ne? Also dieses ständige Bombardieren mit diesen, man muss ja gar keine Beweise liefern, sondern es reicht ja, wenn man vage Zusammenhänge herstellt und sozusagen so ein ganzes Narrativ bedient, was eh schon bei den Leuten im Kopf ist, ne? Böses Russland, KGB, irgendwelche Agenten, die irgendwo Leute umbringen und so. Das ist ja so ein ganzer Film, der dann im Kopf losgeht und dann, das machen die sich halt zunutze, ne? Und dann, glaube ich, ist halt auch ein Ding, wie immer bei diesen ganzen Medienlügen, dass wenn man das halt hinterfragt, dann müsste man ja sozusagen auch einsehen, dass ja die Mainstream-Medien und berühmte Zeitungen, Fernsehsender und so weiter halt einfach lügen, ne?
Regierungsbeamte,
Schamlos, ja,
Politiker.
Regierungsamt eben, ne, noch schlimmer, Minister und so weiter. Und diesen Schritt sind, glaube ich, viele einfach nicht bereit zu gehen. Selbst wenn es noch so absurd ist, die glauben das lieber, als zu sagen, vielleicht haben uns jetzt über Jahre hinweg alle unsere Medien und alle unsere Politiker komplett belogen. Also diesen Schritt wollen, glaube ich, viele nicht gehen.
Ja, das ist, weil in vielen ist halt so dieses Ding im Kopf. Ja, das sind unsere Autoritäten. Also was die sagen, das wird schon richtig sein. Die haben unser Bestes im Sinn und die sorgen schon für uns.
Dank Facebook braucht man nicht mehr denken.
Ja.
Lies einfach nur die Schlagzeilen in
Ja.
Facebook.
Genau. Oder einfach nur also den Abendnachrichten zuhören. Also da sind wir schon vollauf informiert,
Ja.
was
Das,
Phase ist.
und das Wichtige wird rausgefiltert und das Unwichtige wird dann aufgebracht.
So einfach kann es gehen. Gut, würde ich sagen, schwenken wir noch zu unserem letzten Thema kurz rum, oder über besser gesagt, zu unseren Erdveränderungen. Da ist, glaube ich, nee, da nicht, glaube ich, da ist in den letzten Wochen sehr viel passiert. Zum einen hatten wir diese Hitzewelle gehabt, wobei das eigentlich eher Unfug ist, das wirklich böse Hitzewelle zu nennen oder das vollkommen zu übertreiben, sondern Jörg Kachelmann hat das zum einen ziemlich auf den Punkt gemacht, das ist ein ganz normaler Sommer gewesen. Und er meinte auch so gut, ja, vor 10 Jahren, ich glaube 2005 oder 2006, meinte er, war das ein Traumsommer und ab diesem Jahr ist das eine böse Hitzewelle. Und das rückt das halt schon ein bisschen ins Verhältnis oder richtig ins Verhältnis, wie halt da auch dann wieder die Medien übertreiben, sage Gott, die Erde wärmt sich und so weiter und so fort, obwohl das halt einfach von den Daten, die halt erhoben wurde, die Wetterstation einfach nicht der wärmste Sommer ist, sondern erst an dritter oder vierter Stelle steht und dieses Sommer schon um einige Jahre vorbei sind. Natürlich war die Hitze unangenehm, ich denke auch für jeden von uns irgendwo, aber das ist einfach ein Sommer. Und
Ja.
es im Sommer gibt es Hitze.
Da ist die Sonne da.
Und sie brennt im Sommer.
Und sie kann brennen, ja. Definitiv, also da wurde halt auch wieder den, ja, von, nee, Eisbären haben sie nicht gezeigt, aber es wird noch schlimmer werden in den nächsten Jahren, es kommt das und das und aber man muss halt immer dazu sagen, jedes Klimamodell ist absolut nicht verlässlich, weil, wenn man im Wetterbericht immer ein bisschen schaut, sich innerhalb von einem Tag schon das ganze Wetter ändern kann. Warum soll da ein Modell für projiziert in ein Jahr, 20, 30, 100 Jahren überhaupt stimmen? Das geht einfach nicht und es wird aber trotzdem immer wieder probiert, dass wir bald überall Wasser haben, weil die Meer, Eisgletscher alle geschmolzen sind.
Ja, da habt ihr das eigentlich mitgekriegt? Entschuldigung, Maria, ja?
Ja, genau, ich wollte noch ergänzen, also dass sie dann halt dann eben auch die Medien, also von sich dann eben einzelne Regionen oder Landstriche rauspicken, also wo eben diese Hitze besonders schlimm ist und auch Waldbrände auftreten und das auf die ganze Welt extrapolieren.
Diese Pars pro Toto-Effekt von dem
Ja,
Kleinen aufs Ganze zu fließen. Ja.
genau. Ja, Luke?
Ja, genau. Ich wollte nur mal sagen, mit diesem Thema Eisbär, das war doch jetzt neulich auch ein Thema, was durch die Presse ging, wenn ich mich richtig erinnere, dass es da dieses Foto gab, ne, von diesem abgemagerten Eisbären, der halt unter geschmolzenem Eis, ne, da irgendwo rumläuft. Und das wurde ja dann, ging es halt riesig durch die Presse und es wurde überall aufgegriffen, der arme Eisbär und Klimawandel und globale Erwärmung und Hilfe. Und dann haben sich die Fotografen eben dann auch öffentlich geäußert und haben das angeprangert, dass ihr Foto da für diese Propaganda, sag ich mal, ne, verwendet wurde, weil die haben halt einfach einen Eisbären im Frühling fotografiert, der halt eben krank war, ne? Also das hatte überhaupt nichts mit irgendwelcher Klimaveränderung oder so zu tun. Ich meine, da wo die es fotografiert haben, da schmilzt halt Eis, wenn es warm wird. So, ist halt
Da
ganz normal. Und
gibt
der
es
war
auch
halt einfach.
Jahreszeiten.
Ja, eben, ne? Da gibt es halt auch Jahreszeiten und das war jetzt nicht irgendwo am Nordpol. Und der war halt einfach abgekommen, der Eisbär, ne? Der war halt einfach krank und sah natürlich ganz ja, schlimm aus. Und also es ist schon unglaublich, also was einem da serviert wird, ne?
Ja, es ist auch wie, das wird nur ein Detail gezeigt, aber der ganze Kontext wird vergessen. Aber so wird halt Werbung gemacht oder in dem Fall Propaganda. Ganz einfach. Hungernder Eisbär seit, wer war es gewesen? Al Gore. Der ist durch der Übel, der Vater des Übels mit mit seiner komischen Doku. Ja.
Ja, die Welt retten. Die Welt retten durch Versuche, den Klimawandel zu.
Und du bist schuld als Mensch.
Genau.
Ja,
Also wann immer
wegen
ich.
deinem wegen Kohlenstoffdioxid.
Ja.
Also wann immer jemand die Welt retten will, muss man echt aufhorchen
Ja,
und das hinterfragen.
definitiv.
Also
Ja.
zumal, also Al Gore sehr beispielgebend dafür ist, also dass er mit seinem Privatjet und so oder überall durch die ganze Welt geflogen ist und selber ganz schön viel, also CO2 produziert hat.
Und selbst Millionen verdient durch Öl. Ja, aber das vergisst man dann leicht, ne?
Ja, das ist dann nicht so
Ja.
wichtig. Ja, vor allen Dingen auch bei diesen ganzen CO2 jetzt, um jetzt nicht ein riesiges Thema draus zu machen, ist einfach, es ist nur ein einziger Faktor von diesem ganzen komplexen System Klima und man kann jetzt nicht nur einen Punkt draus suchen, der für alles schuld sein kann. Das geht einfach nicht. Man muss sich das System angucken und dann merkt man dann, oh Gott, da gibt es ja noch das, 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 das. Und der wichtigste Faktor, die Sonne, darf man nicht vergessen. Die wird irgendwie immer vergessen, die
Richtig.
ist so groß.
Die sieht man jeden Tag.
Und es ist offensichtlich, dass sie Wärme erzeugt.
Könnte es da vielleicht eine Verbindung geben?
Genau. Ja, aber was mir jetzt gerade noch einfällt, Jörg Hachemann meint halt auch, der Sommer ist natürlich auch sehr trocken. Das führte wirklich zum Problem, aber er meint halt, dass es halt jetzt nicht an dieser Hitze lag, sondern einfach, weil es zu wenig geregnet hat im Frühjahr.
Ja.
Dieser Regen hat gefehlt, der hat den Grundwasserspiegel anstiegen ließ, dass die Boden richtig durchnässt waren. Und das war eigentlich das größere Problem gewesen, jetzt nicht diese große Hitze. Und die Folge davon ist, was ich ganz am Anfang der Show angesprochen habe, gab es jetzt natürlich auch einige Waldbrände, sei es halt Griechenland gewesen in den letzten Wochen, auch Portugal und jetzt ganz aktuell natürlich auch unterhalb von oder südlich von Berlin, dass da auch drei Dörfer evakuiert wurden und Rauchschwaden oder Rauch auch in Berlin festgestellt werden konnte. Das ist natürlich dann ja blöd, wenn sowas passiert oder unangenehm. Gut, ob es jetzt wirklich die Hitze war? Ist dabei auch offen. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber vielleicht gibt es auch andere Effekte, die
Zumindest hat
Waldbrände.
vielleicht die Hitze dazu beigetragen, so viel kann man vielleicht sagen.
Ja,
Selbst wenn
das
es von
alles
Menschen
so.
verursacht wurde.
Weil es
Genau.
gibt halt auch den Effekt, ich glaube, der Ausgasung kann man sagen, von Methan, die vielleicht auch Sachen entzünden können, weil die Erde bewegt sich halt einfach. Auch dadurch zum nächsten Thema halt mit den Erdbeben, dass sich da einige Sachen verändern oder Erdfälle, dass halt die Erde irgendwo aufbricht, Gase auch austreten, dann leicht entzündlich sind. Ist natürlich nur eine Hypothese, könnte aber auch durchaus eine Rolle spielen, die man nicht vergessen darf. Und gerade halt auch zu den Erdbeben, da waren einige in Fidschi, nee, eins war in Fidschi gewesen und zwei auf einer Insel in, glaube ich, Indonesien war es gewesen. Lombok.
Das eine war, glaube ich, ziemlich heftig mit 8,5 oder sowas.
8,2.
8,2.
Und das zum Glück für die Bewohner dort in diesem Raum war halt das Epizentrum eine Tiefe von 570 Kilometer und war halt 280 Kilometer von Fidschi entfernt. Ansonsten wäre das ein flaches Erdbeben gewesen, halt nicht so tief, dann wäre es natürlich ein riesiges Problem gewesen. Wäre es wieder zu tausenden Opfern gekommen. Aber das Interessante ist halt, worauf ich hinauskommen möchte, ist halt, dass halt auch 53 Beben innerhalb von 24 Stunden am pazifischen Feuerring geschehen sind. Das ist schon ziemlich viel und Bialesko hat er darauf festgestellt, dass gerade auch in den letzten Jahren die Erdbebenanzahl halt angestiegen ist. Wo wir halt vermuten, oder wo vor allem Bialesko vermutet, dass halt auch mit der Aktivität der Sonne zu tun hat. Das wirkt sich natürlich auch auf die Erde aus, dass sich die Erde verlangsamt und da reicht auch nur schon ein Bruchteil einer Sekunde aus, dass sich da halt die Platten anders bewegen oder die Erde sich öffnen kann, jetzt wirklich in Laiensprache gesprochen. Und ja, wichtige Faktoren, die man
Ja,
nicht vergessen darf.
genau, da könnte man fast sagen, also wenn man es jetzt metaphorisch festhält, also die Sonne entzündet Vulkane.
Ja, passt sehr gut, ja. Also, summa summarum, es war halt wieder auch, also gesellschaftlich, politisch etwas weniger, aber auch was Unwetter angeht, halt wieder sehr viel los auf der Welt. Genau, gut, ja. Hat von euch jemand noch was, was wir vergessen haben?
Genau, also ich wollte halt noch ergänzen, dass ja auch in diesem neuen Artikel, also wo die Erdveränderungen das vom Juli zusammengefasst sind, da wird auch ein YouTuber erwähnt, also Adept 2030, also Ice Age Report. Und der hat auch festgestellt, also dass es viel größere Hitze- und Waldbrandrekorde gab, also in den 1930er Jahren, also zum Beispiel eben auch in Kalifornien. Also wo er jetzt gerade im letzten Jahr und auch wieder dieses Jahr also große Feuersbrunsten war, aber der meinte, also das wäre in den 1930er Jahren sehr viel schlimmer gewesen. Und das auch, also ich weiß jetzt nicht, ob in den USA oder in Europa oder in beiden, Ende des 19. Jahrhunderts also noch viel höhere Temperaturen im Sommer gemessen worden sind, als wie das jetzt der Fall gewesen wäre.
Ja, durchaus möglich, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich auch, was wir vorhin schon kurz hatten, bei diesen ganzen Temperaturmessungen, wo werden die denn überhaupt gemacht? Ist es jetzt auf dem Flughafen, wo darunter gleich der Asphalt ist, der so ein bisschen Wärme mit abstrahlt? Und ja, kann man halt auch wie bei vielen Themen nicht einfach pauschalisieren, es wird einfach heißer, sondern man muss viele Daten dazu beachten.
Ja, da gab es eben auch einen Artikel auf dem englischen Zott, also wie der Sommer in Großbritannien 1911 gewesen sei, also dass das ein sehr, sehr heißer Sommer, also mit sehr, sehr vielen Hitzetoten gewesen sei, wo eben auch viele Menschen dann irgendwie an diese Rinnsale mit ihrem Gesicht dahingegangen wären und wären dann irgendwie gestorben dabei oder so. Ich weiß nicht, ob sie dann, keine Ahnung, also die hätten da irgendwie mit ihrem Gesicht, wären die an die Rinnsale dran gegangen, also um mit dem Mund da dran zu kommen, um diese Flüssigkeit so in sich aufnehmen zu können, weil wirklich kaum irgendwie was da gewesen wäre. Ja, also das soll ein sehr heißer, trockener Sommer gewesen sein, wo es dann erst Ende Oktober dann also den ersten Frost gab und Regen, glaube ich, hat auch erst dann so Richtung Herbst wieder eingesetzt. Und dann gab es halt wirklich also sehr viel Schnee dann im Winter darauf.
Ja, und das sagt uns halt auch wieder, was für CO2 war da im Anfang des 19. Jahrhunderts, meinst du, oder 20.
Also diese Sache mit den, also dieser Artikel, auf den ich mich jetzt gerade bezogen hatte, also das, diese Ereignisse, die waren also 1911 angesiedelt.
Okay, 20.
Genau, aber die anderen Sachen, also das eben sehr große Hitze, also da war halt auch irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts was gewesen.
Okay, genau. Und da gab es
Ja.
soweit noch nicht so viel CO2, zumindest nach der Theorie, dass der Mensch dran schuld gewesen sein könnte. Man könnte jetzt natürlich sagen, die Industrialisierung hat das alles gemacht, mit den ganzen entstehenden Fabriken, aber eher unwahrscheinlich.
Ja, genau. Und dann wollte ich auch noch ergänzen, dass es in anderen Teilen der welt also sehr viele Überschwemmungen gab. Also zum Beispiel Japan hat eine historische Flut erlebt, also ich glaube mit 200 Toten. Und in Nigeria, also gab es also landesweiten Überschwemmungen und dann also auch noch in vielen anderen Teilen. Ich glaube Nepal war irgendwas, dann auch Südamerika und so weiter. Das habe ich dann auch nicht mehr alles im Kopf. Also wo es hier sehr trocken war, also da hat in anderen Teilen der Welt also der Himmel wirklich seine Schleusen geöffnet. Also wo ich mir zum Beispiel manchmal gewünscht hätte, hätten die mal was abgegeben, also für den Garten oder so.
Es hat einfach extremer geworden. Also man hat zum einen Hitze, zum anderen halt Dürre und Trockenheit, auf der anderen Seite gibt es Fluten. Also man kann es halt einfach nicht pauschalisieren. Ich glaube auch, Australien hatte mit einem kältesten Winter gehabt, so wie ich einen Kopf habe und so weiter und so fort. Also man kann einfach nicht sagen, es wird überall wärmer. Okay, Australien hat natürlich jetzt Winter, muss man dazu sagen, ist auf der Südhalbkugel, aber trotzdem, man findet überall diese Gegensätze, Extreme letzten Endes. Ja.
Das stimmt. Und auch in Süditalien oder ich glaube, es war Süditalien. Also hat es, glaube ich, auch sogar Schnee gegeben oder sowas.
Hagel war es gewesen.
Okay.
30 Zentimeter Hagel war das gewesen, ja. Und ja. Trotzdem die Temperatur ist so einige Grad, 20 Grad, ich weiß nicht ganz genau, 20 Grad gefallen innerhalb von einem Tag. Also extremer Temperatursturz und dann gab es halt auch diesen Hagel. Ja.
Ja, das ist wirklich heftig. Oder auch Südafrika, also da soll es auch also sehr, sehr seltenen, sehr starken Schnee gegeben haben.
Mhm. Ja, stimmt. Ja, Südafrika ist auch ein Beispiel. Ja. Genau.
Also was auch nicht üblich ist, also für diese Region.
Das ist dann schon interessant, wenn man dann die deutschen Medien liest und die sich dann nur auf die deutsche Hitzewelle konzentrieren und fragt man sich, warum sie eben solche Nachrichten nicht auch erwähnen. Mhm. Vielleicht liegt es daran, dass es einfach eine Tendenz im Menschen gibt, Informationen zu selektieren.
Ja, klar. Ja.
Und der Mensch eben dazu tendiert, wie Daniel Kahneman in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken sagt, intuitiv zu denken und nicht in Statistiken. Mhm. Das heißt, die intuitive Antwort ist, wenn es draußen jetzt extrem heiß ist, besonders wenn man für Jahre eben gesagt bekommen hat, dass die globale Erwärmung stattfindet, die vom Menschen verursacht wird, dass man diese Informationen dann selektiv herauszieht, wenn es heiß ist, und es dann eben automatisch aufbringt und sagt, ja, das ist ein Beweis dafür, dass diese Theorie stimmt. Obwohl es, wenn man die gesamte Statistik anzieht, auch ganz andere Extreme gibt. Zum Beispiel ist jetzt hier in Süddeutschland die Temperatur von, sagen wir mal, einer Woche auf die nächste ziemlich nach unten gegangen. Aber darüber berichten dann die Medien nicht, weil das eben nicht ins Konzept passt, das vorher schon etabliert wurde, dass es eben so ist, dass der Mensch eine Klimaerwärmung verursacht.
Ist auch die, ich glaube, fasst auch zusammen unter diesen Verfügbarkeitsbias, dass man einfach die Daten nimmt, die man gerade zur Verfügung hat, aber
die am nächsten sind.
Die am nächsten sind. Und es ist halt immer ganz wichtig, was wir auch in 2 Wochen dann diskutieren werden, halt, man muss die Vergangenheit auch genau kennen, die Geschichte kennen. Mhm. Und natürlich auch beim Klima, um halt da wirklich Rückschlüsse schließen zu können. Oder in dem Fall halt Statistiken mit halt Daten, Fakten, was wirklich stattgefunden hat.
Ja. Der Zuhörer kann ja mal das Experiment wagen, wenn jetzt in diesem Winter oder in den nächsten Wintern der Winter ein bisschen härter wird oder die Temperaturen im Sommer ein bisschen niedriger sind, wie die Medien dann berichten. Ob sie dann irgendwie überhaupt berichten oder...
Weil oder es war dieses große Sommerloch-Thema, die haben einfach nichts gehabt, jetzt stürzen wir uns auf den Sommer.
Ja.
Okay, gut, würde ich sagen, ja, sind wir fertig für heute. Wir hören uns, geplant ist wirklich in 2 Wochen, dass wir uns hören und da wollen wir den liberalen Faschismus diskutieren. Und das ist ja schon ein Widerspruch an sich. Was, liberal, Faschisten, Gottes Willen, wie geht das? Und da wollen wir ein englisches Buch diskutieren und genau, seid gespannt. Genau. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen und ich sage von meiner Seite Tschüss.
Ciao.
Ich sage auch Tschüss. Danke fürs Zuhören.